Ja, ich möchte zu Beginn noch ganz kurz beten. Wir haben schon viel gebetet, aber ich brauche jetzt noch eins, vielleicht ihr auch. Vater, ich danke dir für die Gelegenheit, heute Morgen dein Wort zu hören, zu predigen, für die Gelegenheit zu lernen. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist uns die Ehrlichkeit gibst, in unser eigenes Herz zu schauen heute Morgen und die Dinge anzuschauen, die da drin sind, auch die hässlichen Dinge, die uns nicht gefallen und die uns Probleme machen. Und Gott, ich bitte dich gleichzeitig um den Mut, damit richtig umzugehen, das nicht wieder zu verleugnen, sondern wirklich anzupacken. Danke, dass du gegenwärtig bist in diesem Raum. Auch wenn wir dich nicht sehen können, Gott, so bist du genauso hier wie jeder Mann, jede Frau auf dem Stuhl. Und ich gebe dir einfach Ehre, dass du uns jetzt begegnest in dieser Predigt. Und dass sie aus der Liebe, aus deiner Liebe heraus geboren ist, weil du uns helfen willst, zu wachsen, uns zu entwickeln und Freude in diesem Leben zu haben und in Ewigkeit bei dir. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ja, es geht heute weiter mit dem Thema Gefühle. Bernd hat es schon gesagt. Wenn du letzte Woche nicht da warst, ist das aber kein Problem. Man kann auch heute den Einstieg finden in das Thema. Nichtsdestotrotz, ist ein tolles Wort übrigens, ne? Nichtsdestotrotz, könnt ihr mal üben nachher zu Hause. Wäre es vielleicht eine Empfehlung, die Predigt einfach nochmal anzuhören. Ihr könnt sie ja kostenlos downloaden im Internet oder euch die CD nachher mitnehmen, um einfach ja den größeren Überblick zu haben über das Thema. Also Gefühle Teil 2 ist heute dran. Und ich möchte nach einem bisschen einleitenden Teil ganz besonders auf ein Gefühl oder eine Gefühlskategorie eingehen. Und das ist der Zorn. Ärger, Wut, Zorn, Hass, das alles, das sind Geschwister, die gehören in eine Familie. Und wir haben heute Morgen gebetet für politische Entwicklung oder dagegen und für Geburtstage und Jubiläen. Und ihr wisst, habt wahrscheinlich auch im Kopf, dass heute vor 10 Jahren ein großer Ausdruck von Hass geschehen ist in Amerika, als die Flugzeuge in die Türme gerast sind. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kann jeder von euch sich erinnern, wo er gerade war. Also ich kann mich gut erinnern, da war der Raphael 2 Monate alt und wir sind mit unseren Kindern nach Holland gefahren, in Center Park. Bernd war mit Grace im Schwimmbad und ich habe den Fernseher angemacht, saß mit Caleb auf dem Sofa, sehe die Nachrichten und war völlig neben mir und habe das da angeschaut. Und ja, Zorn, Hass kann so weit führen, bis hin zum Mord und Terrorismus. Ein paar Wiederholungen, ein paar Gedanken zum Thema Gefühle als Einleitung. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir Menschen immer in die Richtung marschieren, wo wir glauben, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, unsere Ziele erreicht. Wir haben gesagt, Gefühle sind Signale, so wie die Lichter im Auto, auf dem Armaturenbrett, wenn es da rot blinkt, dann ist nicht das Birnchen, was da blinkt, das Problem, sondern das Problem liegt tiefer unter deiner Motorhaube. Und wenn du dich auskennst, kannst du es selber in Ordnung bringen. Wenn nicht, fährst du in die Werkstatt und sagst, schauen Sie mal, da blinkt's, da ist der Zeiger auf Null im roten Bereich. Und dann muss man gucken, wo kommt das eigentlich her? Und so ist auch ein Gefühl ein Signal der Dinge, die unter der Oberfläche ablaufen. Eine wichtige Sache haben wir auch gesagt, für uns als Christen, als Menschen, die mit Gott leben wollen, ist der Versuch, unsere Bedürfnisse zu stillen durch etwas anderes außer Gott, durch Menschen, Umstände, Dinge, Götzendienst. Das heißt, wir dienen den Dingen, von denen wir unsere Bedürfnisbefriedigung erwarten. So, das sind so ein paar Sachen vom letzten Mal. Eine kleine Geschichte, ein Vorgeschmack zum Thema Zorn. Ich kenne ja sie, die Geschichte mit dem Hammer. Kennt ihr die? Okay, aus Anleitung zum Unglücklichsein von
Paul Watzlawick.
Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Was? Ja, gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, vielleicht hat er die Eile auch nur vorgeschützt und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm doch gar nichts getan, der bildet sich da wohl was ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich würde es ihm sofort geben. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. So stürmt er hinüber, klingelt, der Nachbar macht auf. Doch bevor der guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer! Das letzte Mal haben wir auch gesagt, dass Gefühle unserer Wahrnehmung folgen, nicht immer der Realität. Das heißt dessen, wovon wir glauben, dass gerade passiert, ob unser Bedürfnis nach dem Hammer nun befriedigt wird oder nicht. Negative Gefühle, das haben wir gesagt, damit wollen wir uns auseinandersetzen. Die positiven sind ja meistens nicht so das Problem. Wenn wir uns freuen über irgendwas, dann ist es kein Thema. Wenn der Sekundenkleber hält, dann freuen wir uns, dann ist alles gut. Dann ist das Bedürfnis nach einer funktionierenden Armlehne, einem funktionierenden Rasierer. Ich war dabei, ich sah die Brocken fliegen, als es wirklich passiert. Das Teil ist auseinander, richtig ja, explodiert, kann man fast sagen, ne? Weil der Rahmen kaputt war. Ist schon interessant. Also gute Gefühle sind kein Problem, aber die negativen. Was machen wir damit? Negative Gefühle sind, das sagt ja schon das Wort, unangenehm, die wollen wir schnell loswerden. Und wir haben dafür eine Patentlösung, haben wir auch ein Patent wie der Siegfried. Aber kein schönes, nämlich wir zeigen dann oft mit dem Finger auf andere und sagen, weil die Olalia mich nicht gegrüßt hat, darum bin ich heute so betrüppelt und so traurig. Schuld zu weisen, es ist schon seit dem Paradies beliebt, wie Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, also wem beschuldigt er noch nicht mal nur die Frau, sondern Gott gleich mit, weil du hast sie mir gegeben, ne? Die blöde Kuh. Und ist das so? Ist es nicht so? Ja. Und ich glaube, wir Deutschen, wir sind sowieso super gut da drin, die Schuld woanders zu suchen. Egal, ob die Wirtschaft irgendwie falsch läuft, dabei sind wir am besten weggekommen, ne? So, mal ganz nebenbei, sind wir noch sehr gesegnet. Oder andere Sachen, der Chef sich falsch verhält, die Ehefrau, keine Ahnung. Aber wenn wir ehrlich sind, dafür habe ich ja eben gebetet, und in uns reingucken, dann müssen wir zugeben, dass letzten Endes wir verantwortlich sind für das negative Gefühl. Ich kann auf den Drängler auf der Autobahn mit Gelassenheit oder mit einem bis ins Lenkrad reagieren. Ja, die gleiche Situation kann verschiedene Reaktionen hervorrufen. An der Wurzel negativer Gefühle ist auch eine Wiederholung, steht zum Beispiel Unsicherheit. Die Unsicherheit, wird mein Bedürfnis gestillt werden? Und das äußert sich in dem Gefühl der Angst. Vielleicht bist du alleinstehend als Frau oder als Mann und du denkst, wenn ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe, dann kann ich nicht glücklich sein. Nur wenn ich heirate, weiß ich, dass ich wirklich wertvoll bin. Aber die Wahrheit ist, wenn du nicht als Frau oder als Mann bereits erfüllt bist, bist du gar nicht bereit zu heiraten. Wenn du deinen Partner überfrachtest mit Erwartungen und er wird sie enttäuschen, selbst der beste Ehepartner wird deine Erwartungen enttäuschen. Willkommen in der Realität. Dann merkst du, dass er oder sie nicht Gott ist. Oder als Mann vielleicht hast du dir irgendwann im Leben gesagt, ich muss mein eigener Chef sein. Ich will nicht mehr fremdbestimmt sein auf der Arbeit. Vielleicht ist es dein Weg, vielleicht aber auch nicht. Und 5 gescheiterte Versuche und 3 Insolvenzen später merkst du, dass es das wohl nicht war. Die große Frage beim Thema Gefühle, wenn wir in die Tiefe gucken, ist letzten Endes, was treibt mich in meinem Leben an? Welche Beweggründe habe ich für mein Handeln? Und falsche Glaubenssätze müssen wir vernichten, die müssen wir ersetzen durch andere. Die 2 wichtigsten Schritte nochmal zusammengefasst. Übernimm Verantwortung für deine Gefühle, das haben wir das letzte Mal gesagt. Wer ist verantwortlich für dein Gefühl?
Ich.
Genau, also jeder für sich, ne? Nicht ich, sondern jeder für sich. Und der 2. wichtige Schritt zum Umgang mit negativen Gefühlen ist, analysiere, identifiziere das Bedürfnis, die Überzeugung an der Wurzel deiner Gefühle. Okay, so viel zur Einleitung, jetzt kommen wir zum Zorn. Ich habe gesagt, Zorn, Wut, Ärger. Ich würde mal sagen, es fängt mit dem leichten gekränkt und beleidigt sein schon an. Ist eine Empfindung des Unbehagens bis hin zur Feindseligkeit. Sie betrifft Gefühle, Willen und den Körper. Kardiologen, also Herzspezialisten, haben erforscht, dass Herzinfarktkandidaten in hohem Maße ich-bezogen und besserwisserisch sind. Sie haben die Angewohnheit, anderen ins Wort zu fallen und deren Sätze zu beenden, um ja schnell wieder von sich reden zu können. Sie haben chronisch hohen Blutdruck. Ärger macht uns kampfbereit. Der Blutdruck steigt, der Herzschlag beschleunigt sich, wir atmen flacher, wir sind wacher und aufmerksamer und haben das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle, auch wenn das vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Warum sind Menschen zornig? Ich habe gesagt, vieles, was ich euch bringe, habe ich von Colin Dye gelernt, aus seiner Predigtreihe Mastering Your Emotions, zu finden im Internet, super empfehlenswert, eine Menge Predigteile zum Anhören. Und er hat gesagt, unter der Motorhaube, wenn das Zornlämpchen blinkt, steht ein blockiertes Bedürfnis. Das heißt, ich will etwas und krieg es nicht. Zum Beispiel den Mann, wir haben vom Heiraten gesprochen, die Kinder. Auf der Arbeit, ich krieg vielleicht nicht die Beförderung, die eigentlich mir zugestanden hätte, so denke ich zumindest, oder die Gehaltserhöhung, die ich mir verdient habe. Ein Bedürfnis nach Bestätigung, nach Bedeutsamkeit in dem Fall, wird blockiert von jemand anderem und ich werde sauer, ich werde so richtig stinkig, ich entwickle Zorn. Wir werden vielleicht zornig, wenn wir zum Aldi fahren am Donnerstagmorgen, sind um kurz nach 7:30 da und vor uns trägt der Letzte den Swimmingpool, ist schon fast rum, oder die Nähmaschine, was im Angebot ist, raus und ich schiebe den Hals. Eine Möglichkeit, zornig zu werden. Ein anderer Punkt, wo wir sauer werden können, ist vielleicht in der Ehe. Vielleicht läuft es im Bett nicht mehr so und du bist frustriert und du bist traurig und du bist wütend und langsam entwickelst du deinem Partner gegenüber Feindseligkeit. Nach ein paar Jahren Seelsorge haben wir mal lustig, in Anführungszeichen, festgestellt, man muss den Leuten, die nicht miteinander verheiratet sind, oftmals sagen, bitte, bitte schlaft nicht zusammen. Und denen, die verheiratet sind, sagen, bitte, bitte fangt wieder an. Findet einen Weg, kauft euch ein gutes christliches Buch oder, ja, keiner fühlt sich angesprochen, keiner muss sich melden. Aber da gibt's viel Grund. Da gibt's viel Grund für Schmerz und Leid und das muss nicht sein. Ja, warum sind Menschen zornig? Wenn es die kleinen Dinge schon sind, dann hast du so eine latente Zornbombe in dir. Dann brauchst du nur noch eine kurze Lunte, bis es macht. Dann muss nur noch die Kaffeetasse am falschen Platz stehen oder die Spülmaschine nicht eingeschaltet sein und du reagierst, als ob eine Katastrophe eingetreten wäre. Ja, Zorn macht viel kaputt. Und ich bin total kompetent, über das Thema zu reden, weil ich habe eine ganze Weile gebraucht, aber dann entdeckt, wie viel verborgener Zorn in meinem eigenen Herzen war. Und vielleicht geht's euch genauso. Vielleicht sagst du, na ja, der Fritz oder der Erich, das sind so typisch jähzornige Menschen, ne? Den kennen wir. Die aufbrausen, sind cholerisch und die auch mal ausrasten und dann vielleicht die Möbel gerade rücken, sagt man. Aber vielleicht bist du ein stilles Wasser nach außen hin und egal ob Mann oder Frau, aber in dir drin ist auch der Zorn zu Hause. Zorn kann entstehen, wenn wir die Position nicht bekommen, auf der Arbeit oder sogar in der Gemeinde, wenn ein anderer den Dienst bekommt oder den Posten. Und wenn wir vielleicht eben schon sauern denken, warum der, warum nicht ich? Ein blockiertes Bedürfnis. Jemand hat mal gesagt, den Charakter eines Menschen erkennt man dann, wenn er Vorgesetzter geworden ist. Ist ein interessanter Satz, habe ich schon viel drüber nachgedacht. Aber ich möchte ergänzen, den Charakter eines Menschen kann man auch sehr gut sehen, wenn man ihm die Position, die er mal hatte, wieder wegnimmt. Habe ich mir schon viele Gedanken drüber gemacht. Was wäre, wenn Gott morgen sagt, Iris, mach was ganz anderes? So, manch einer will in die erste Reihe, manch einer will da gar nicht hin, auf die Bühne oder umgekehrt. Was wäre, wenn Gott das verändert? Ist mein Bedürfnis dann blockiert und werde ich dann sauer und zornig? In der Bibel gibt's viele Beispiele für Zorn. Saul, 1. Samuel 20, da kommt der David nicht zum Festmahl des Königs, weil er Angst hat vor Saul, weil er eifersüchtig ist und David nach dem Leben trachtet. David hat es mitgekriegt, hat es gespürt. Und dann sagt Saul zu Jonathan, zu seinem Sohn, wo ist er denn, der Kerl? Und er entschuldigt ihn. Und Saul rastet völlig aus. Er sagt, du Sohn einer entarteten Mutter. Er verflucht seinen eigenen Sohn auf übelste Weise. Er schmeißt einen Speer nach ihm und ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Zorn in Extremform aussehen kann. Die Bibel sagt im Alten und im Neuen Testament eine ganze Menge zum Thema Zorn. Und da ich mich die letzten Wochen ja damit beschäftigt habe, war ich in meiner täglichen Bibellese total überrascht zu sehen, da steht ja schon wieder was. Also man hat das Gefühl, die Bibel ist voll mit diesen Aussagen zum Thema Zorn. Aus Prediger 7, Vers 9 ein Vers. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen der Toren. Sprüche 14, Vers 29. Wer seinen Zorn zügelt, besitzt viel Verstand. Wer aber jähzornig ist, begeht große Dummheiten. Ich habe ein Handout, dem Bernd sei Dank, der hat das gestern Abend nach Kassel noch schnell fertiggebracht, das zu machen. Bei mir war das nachher so klein, das hättet ihr gar nicht lesen können. Und dann hat er sich erbarmt und hat das Bedürfnis befriedigt und ich war froh. Und ihr habt ein Handout, so könnt ihr die Bibelstellen in Ruhe nachlesen und müsst jetzt nicht alles aufschreiben. Also wer seinen Zorn zügelt, besitzt viel Verstand. Wer aber jähzornig ist, begeht große Dummheiten. Manch einer hat schon tief bereut, das, was er in so einem Anfall von Zorn getan hat. Paulus schreibt an den jungen Pastor Timotheus, 1. Timotheus 2, überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Hier stehen ein paar Botschaften drin, ein paar gute. Betende Männer sind eine starke Sache. Hände zu Gott erheben und ohne Zorn und Streit. Da steckt viel drin in diesem einen Vers. Eine ganz berühmte Bibelstelle, die viele von euch vielleicht schon zitiert haben oder in der Eheberatung zu hören bekommen haben, Epheser 4. Zürnt und sündigt nicht, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Es ist gut, wenn es gewittert hat, am Abend, bevor man sich schlafen legt, das zu klären oder zumindest die groben Dinge zu klären und vielleicht zu sagen, lass uns in Ruhe nochmal am Samstag drüber reden. Aber nicht so schlafen zu gehen, nicht so die Sonne untergehen zu lassen. Paulus schreibt in diesem Epheserbrief weiter, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Gezeter und Lästerung sei weggenommen von euch, samt aller Bosheit. Erweist euch aber zueinander als freundlich und sanft, barmherzig und mitleidvoll, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Manfred Roth schreibt in seiner Bibelübersetzung unten als Anmerkung, dass die beiden Worte zürnen und sündigen beide im Imperativ Präsens, also in der Befehlsform der Gegenwart stehen und dieses Wort nicht sich auf beide Worte bezieht. Er sagt also nicht, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht, sondern er sagt, zürnt nicht und sündigt nicht. Könnt ihr auch nochmal tief drüber nachdenken, was das zu sagen hat zum Thema Zorn. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Kolosser 3, 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Und Jesus setzt dem Ganzen die Krone auf mit seine Anordnung, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Das ist richtig schwer. Hast du es schon mal ausprobiert? Was hier steht? Wenn du weißt, jemand ist wirklich nicht nur eingebildet, wie bei unserem Mann mit dem Hammer, sondern tatsächlich gegen dich. Der erzählt vielleicht hässliche Gerüchte über dich. Der lästert. Vielleicht hat er deinem Kind was getan, ihm Schaden zugefügt, dein Kind gemobbt in der Schule. Keine Ahnung, es gibt viele Möglichkeiten. Und dann jemandem Gutes tun, der sich so verhält? Bernd hatte mal auf der Arbeit, seinem früheren Beruf, so eine Frau, die hat ihm das Leben richtig, richtig übel schwer gemacht. Sie konnte ihn nicht leiden und sie hat versucht, ihn fertig zu machen, wo sie es konnte. Und er ist dann nachher erhöht worden, er hat ihre Mitarbeiter nachher geschult und er hat wirklich ihr Gutes getan. Er hat sie gesegnet, er hat Gutes getan. Und als er dann seine Arbeit gekündigt hat, um vollzeitlich in den Gemeindedienst zu gehen, da hat sie gesagt, Herr Trümper, es tut mir richtig leid, dass Sie weggehen. Das hat Gott gemacht, weil er treu war und getan hat, was Jesus sagt. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Das heißt nicht, dass du zum Fußabtreter wirst oder ein Waschlappen. Das heißt es nicht. Diese Bibelstelle ist was für starke Menschen. Für Menschen, die ihre Wurzeln tief bei Gott gegraben haben. Das ist nichts für devote Leute. Ja. Das ist es nicht. Sondern es heißt, du hast die Kontrolle über deine Gefühle und du lässt dich von der Bosheit deines Gegenübers nicht anstecken. Sondern du überwindest das Böse mit dem Guten. Und das ist stark, das ist beeindruckend. Und Jesus hat uns das vorgemacht, mehr als irgendjemand in der Weltgeschichte zuvor oder danach. Zorn wird meist ausgelöst von etwas außerhalb von uns selbst. Aber es ist unsere Reaktion. Und zu dieser Familie gehört auch Bitterkeit. Bitterkeit heißt, ich weiß noch genau, dass am 4. April 1983 Person X mir das und das getan hat. Habe ich mir jetzt ausgedacht, nur braucht euch jetzt keine Gedanken zu machen. Das heißt, ich führe vielleicht Buch über die Fehler anderer Leute und ich verzeihe sie ihnen nicht. Ich werde hart. Ich werde innerlich zum Richter, zum Polizisten, zum Gefängniswärter und zu dem, der das Urteil vollstreckt, in der tiefen Überzeugung, ein anderer verdiene es, bestraft zu werden. Zorn ist zerstörerisch und deine Gesundheit ist wirklich in Gefahr und auch deine geistliche, seelische Gesundheit ist in Gefahr. Es gibt zwei Arten von Zorn. Deswegen habe ich auch so viel Zeug hier auf der Bühne rumstehen. Es gibt den Zorn. Bernd, komm mal her, das ist mein Opfer. Komm. So, jetzt habe ich ihm eins auf die Nuss gegeben. Fühle mich total super und wiederhole das nächste Mal. Es gibt den aggressiven Zorn, der explodiert, der sich nach außen zeigt wie eine Bombe. Ja, und es gibt noch den anderen Zorn. Der ist, wie wenn du so einen schönen glänzenden Topf siehst. Und der sieht total glänzend und cool aus von außen, der Typ oder die Frau. Aber wenn du länger hinguckst, merkst du, dass ab und zu immer mal da so... Kennt ihr das? Die Frauen, die Nudeln sind da, das Telefon klingelt, und man denkt so, oh, es kocht über. Das heißt, jemand, der innen drin einen verborgenen Zorn hat, du siehst es nicht, dass der Topf heiß ist, du siehst nicht das siedende Wasser und dass der Deckel gleich... steigt, sich hebt, ist kurz blubbert und dann senkt er sich ja manchmal auch wieder ab, je nachdem, wenn wir den Herd kurz runterdrehen. Das ist der sogenannte implosive Zorn, der nicht so offensichtlich ist, aber der nicht weniger schlimm ist. Das Böse ist in unserem Herzen festgehalten, es beeinflusst unser Reden, unser Denken, unser Verhalten anderen gegenüber. Colin Dye erzählt in dieser Predigt, wo er über Zorn spricht, von einem Mann, der ins Gefängnis ging, ein Psychologe, der den Insassen versucht hat, weiterzuhelfen. Und er hat mit ihnen über Zorn und Vergebung gesprochen. Er hat gesagt, Zorn ist eigentlich ein fehlgeleitetes Bedürfnis. Und statt dir die Frage zu stellen, welche Not, welches Bedürfnis wird nicht befriedigt, was fehlt mir wirklich, werde ich aggressiv und handle in diesem Gefühl. Der Psychologe im Gefängnis hat darüber geredet und im Laufe der Zeit fängt auf einmal einer der Männer an, der aussieht wie ein Ölgemälde, voller Tätowierungen, voll die Muckis, an zu weinen. Und keiner konnte ihn wirklich beruhigen. Als er gefragt wird, was denn los sei, antwortet dieser Mann, wenn ich doch nur gehört hätte, was sie sagen, bevor ich den Mann umgebracht habe. Ich hätte es nicht tun müssen. Und er guckt in sein Herz und er sieht seine eigene Not, die ihn dazu gebracht hat, Zorn und Hass zu entwickeln. Und auf der Autofahrt hierher hatte ich noch eine Idee. Dann bin ich in die Küche, wir haben eine gute Küche im Haus. Stimmt's? Okay, 3 sind davon überzeugt. Haben wir eine gute Küche im Haus? Ja, die schuften gerade ganz fleißig. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Ist ja auch jetzt egal. Dann habe ich gedacht, manch einer, der sieht vielleicht seinen Topf und denkt, da kocht doch gar nichts. Aber in dem großen Topf, die hatten jetzt leider keinen so kleinen Topf, deswegen muss die Dose herhalten, gibt es ein kleines Dippchen, wie wir Hessen sagen. Ein kleines Dippchen. Und da drin ist die heiße Brühe. Und dann geht's ab. Der Bernd wird mir sagen, wenn ich ihn verletzt hätte. Deswegen bin ich bei ihm immer auf der sicheren Seite. Und muss ja ein bisschen helfen. Okay, dann habe ich noch was für euch. Eine schöne Liste. Man könnte auch sagen, eine weitere Anleitung zum Unglücklichsein. 11 Wege, die stehen auch auf dem Handout gleich, wie es dir gelingt, ein zorniger Mensch zu werden. Euch ist die Ironie bewusst, ja? Also das wollen wir ja nicht, sondern andersrum. Okay. Aber jetzt schauen wir uns mal die Gegenliste an. Tipp Nummer 1, Weg Nummer 1, um richtig von Zorn gefüllt zu sein. Werde ein Perfektionist. Erwarte Perfektion von dir und jedem anderen um dich herum. Wenn du Perfektion zu deinem Ziel machst, wirst du sehr viel Frust haben. Welches Bedürfnis will hier befriedigt werden? Warum muss es immer das allerbeste sein? Warum setzt du dich und andere unter solch enormen Druck? Vielleicht, weil du tief in dir glaubst, dass wenn ich nicht einen bestimmten Standard erfülle, mögen die Leute mich nicht, dann denken sie schlecht über dich. Du denkst, du hast keinen Einfluss, wenn du nicht das Allerbeste gibst. Es ist nicht gegen Exzellenz, dagegen gute Dinge zu tun. Aber wenn es dich treibt und wenn du verzweifelst, wenn es nicht perfekt wird, das ist gemeint. Vielleicht bist du ein Mann und es ist dein Bedeutsamkeitsbedürfnis, was nicht gestillt wird. Du wirst sauer, weil du darin blockiert bist und nicht den Einfluss auf deine Umgebung ausüben kannst, den du willst. Weil die Leute es nicht so machen, wie du denkst, dass es richtig sind. Weißt du, in der Gemeinde, ich hab das und das. Meinst du, irgendeine würde mal richtig putzen? Wir wollen gut putzen, wir machen den Klo so sauber, als wird Gott selber vorbeikommen. Und wir ehren Menschen dadurch, dass wir das gut machen. Aber ist es das wert, sich dafür in Zorn zu verkochen? Da können wir anders mit umgehen. Oder mein Mann, meine Frau, mein Chef, meine Mitarbeiter, die erfüllen meine Erwartungen nicht. Und du gärst und du siehst nur das Negative. Das war der Weg Nummer 1. Weg Nummer 2 oder Tipp Nummer 2, um richtig zornig zu werden, es ist super wichtig, dass du niemals einem anderen Menschen wirklich zuhörst. Ganz wichtig. Und treibe auf jeden Fall lediglich deine eigene Meinung und deine eigenen Ansichten voran. Das ist das sogenannte tyrannische Kind-Syndrom. Das ist dann, wenn die Zweijährigen sich vor der Kasse hinschmeißen und sagen, Mama, ich will aber den Schokoriegel jetzt! Und du guckst dich um und denkst, oh, na gut, da hast du ihn halt. Wir wissen alles, ist ein Riesenfehler in dem Moment. Aber es gibt viele 25-Jährige, Zweijährige, 30-Jährige, Zweijährige und 60-Jährige, Zweijährige in dieser Welt. Habt ihr das schon mal gemerkt? Die stampfen anders, aber die machen so viel Terror, bis sie kriegen, was sie wollen. Wenn ich nur genug Stress verursache, kriege ich schon, was ich will. Oder sie sagen innerlich, wenn es so läuft, wie ich es für richtig halte, sind wir Freunde. Ansonsten sieh zu, wo du bleibst. Ich sage sie das nicht so, aber es steht auf ihrer Stirn und es fühlt sich genauso an, wenn du mit ihnen zusammen bist. Tipp Nummer 3. Besuche nie ein Zeitmanagement-Seminar und überfrachte deinen Terminkalender. Sieh zu, dass du ständig beschäftigt bist und dass du immer am Rand bist, um auf dem Zahnfleisch kriechst. Warum machen wir das? Denken wir, die Welt schafft's nicht ohne uns? Sind wir die Einzigen, die diese Aufgabe erfüllen können? Oder denken wir vielleicht, unser Bedürfnis nach Selbstwert, nach Bedeutsamkeit wird erreicht, wenn wir immer Ja sagen und alles selber machen? Die Bibel sagt, dass Jesu Joch ein sanftes Joch ist. Nichts, was uns fertig macht, sondern etwas, was wir tragen können. Vierter Weg, vierter Tipp, um ein zorniger Mensch zu werden. Erwarte immer, dass andere Leute für deine Bedürfnisse zuständig sind und dir dienen. So der klassische Pantoffel-Macho, der dann zu Hause sitzt, Erika bringt die Zeitung, wir haben eine Erika, okay, Eulalia bringt die Zeitung, bringt das Bier aus dem Kühlschrank. Oder die Frau, die sich verwöhnen lässt, die sauer wird, wenn es nicht nach ihrem Geschmack läuft. Zornige Menschen sind oft sehr selbstsüchtig, zuerst ich. Und wenn es dann nicht die richtige Cola oder die richtige Soße ist, dann kann das schon eine Katastrophe sein. Der fünfte Tipp, wenn du ein zorniger Mensch sein möchtest, hör auf jeden Fall auf zu lachen. Da gibt's keinen Platz für Humor oder Spaß und nimm dich selber so ernst, wie es nur irgendwie geht. War schon verkehrt, habt ihr gemerkt, ne? Der sechste Tipp, habe kein Mitgefühl für andere. Denk nicht mal drüber nach, was jemand anderer brauchen könnte. Siebter Tipp, mach andere Leute fertig. Richte sie, weil sie etwas anders leben als du. Lästere über sie ab, rede schlecht. Hilf dem Zorn ungemein auf die Füße. Achter Tipp, schrei herum. Drück anderen laut deinen Willen auf und schüchtere andere Leute ein. Der neunte Weg, bete Geld und Besitztümer an. Vertraue auf die falschen Dinge und du wirst sehr bald ein zorniger Mensch werden. Warum? Weil deine Gefühle steigen und fallen mit dem Aktienkurs, mit dem Zins und mit den Steuern, die du zahlen musst. Zehnter Tipp, der klang bei den anderen schon so ein bisschen durch in der Mitte. Konzentriere dich auf jeden Fall auf die Fehler der anderen und nimm ihre Schwächen ins Visier. Sollte irgendjemand aus Versehen was gut machen, ignoriere das. Lob es nicht. Sondern konzentriere dich auf den einen Fehler, den du heute im Gottesdienst gefunden hast. Der Zorn wird wachsen und du wirst nichts mit nach Hause nehmen. Das ist ein super Weg, um ein zorniger Mensch zu werden und zu bleiben. Und das elfte ist so die Steigerung davon, kritisiere, wo immer es geht und sei grundsätzlich so negativ wie irgend möglich. Zornige Menschen sind oft zielfokussiert, sie sind fordernd, sie wollen Kontrolle und sie dulden keinen Widerspruch. Über den implosiven Zorn, der das Gleiche unterhalb des Deckels behalten kann, haben wir gesprochen. Dann gibt es noch den, es ist alles in Ordnung, Zorn. Das ist vielleicht der pinkfarbene Topf in dem Großen. Das ist die Person, die du fragst, sag mal, stimmt bei dir was, ist alles gut? Was soll denn sein? Ist alles in Ordnung, mir geht's gut. Hilde, mir geht's wirklich gut. Okay. Also man kann viele hässliche Dinge unter Zuckerglasur, auch frommen Worten, verbergen. Rache üben, das Opfer spielen, den Märtyrer oder auf die Frage, geht's dir gut, zu sagen, ja. So diese Selbstmitleid-Variante, alle anderen sind böse zu mir, keiner liebt mich. Selbstgerechtigkeit, ja. Okay, was machen wir mit dem Zorn? Den Explosiven, da habe ich noch ein paar Beispiele aufgeschrieben, aber ich denke, das wissen wir. Wir leben am Rande des Vulkans, wir sind kurz vor der Explosion, wir machen Anklagen, übertreiben, beschuldigen, bis hin zu physischer Gewalt, wir werfen Dinge, wir verletzen einen anderen Menschen oder verbale Gewalt, wir beschimpfen jemanden, wir fluchen. Wir freuen uns, wenn jemand Böses widerfährt. All das passt in das große Thema Zorn. Und vielleicht sind es die kleinen Dinge. Vielleicht bist du Mutter wie ich, hast kleine Kinder und du denkst, und was ist mit mir? Immer nur die Bedürfnisse anderer Leute befriedigen den ganzen Tag. Das kann einen zornig machen, wenn man da nicht das richtige Ventil findet. So, vielleicht bist du sogar alleinerziehend oder dein Mann unterstützt dich nicht und du fühlst dich wirklich blockiert in deinem Bedürfnis, dich um dich selbst zu kümmern, um einfach mal deinen Tank aufzufüllen. Und innerlich wirst du so eine kleine Bombe und explodierst. Was machen wir, wenn wir gemerkt haben, da gibt's was? Da gibt's den Boxhandschuhzorn oder den Kochtopfzorn, nennen wir das mal so. Was mache ich damit? Richtig, genau. Dasselbe wie bei den anderen negativen Gefühlen. Wir fangen damit an, dass wir anerkennen, das ist mein Gefühl. Und ich habe mich an irgendeinem Punkt entschieden, zornig zu werden. Da Da kommt der Reiz, aber zwischen dem Reiz und meiner Reaktion ist der kleine Moment, wo ich mich entschließen kann, zum Himmel um Hilfe zu schreien oder zu platzen. Also nimm Verantwortung, übernimm Verantwortung für dieses Gefühl. Wenn Jesus sagt, halte die andere Wange hin, sagt er eigentlich, bleib in Kontrolle, schlag nicht zurück. Geh mit deinem Ärger, mit dem Zorn richtig um und lass nicht zu, dass etwas Zerstörerisches sich Bahn bricht, denn nur weiteren Schmerz und weiteres Verderben bringt. Und wenn Zorn aufsteigt, dann handle sofort. Mach da keine lange Kiste raus. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, hat Paulus geschrieben. Das ist einer der besten Ratschläge für Ehepaare, aber auch für jede andere Sache. Geh mit dem Zorn um, bevor der Tag zu Ende ist. Sei dir bewusst, wie wichtig Vergebung ist. Und egal, ob jetzt der andere Mensch dir wirklich Unrecht getan hat, das kann ja nun sein. Wir sind alle nicht vollkommen, wir machen alle Fehler und jeder von uns wurde verletzt und hat auch schon andere Leute verletzt. Egal, ob jetzt das berechtigt ist, ob da wirklich was passiert ist, ob du Unrecht erfahren hast oder ein Versprechen gebrochen wurde, vergib und lass los. Oder ob es dir nur in deinem Kopf so passiert ist, wie dem Mann mit dem Hammer vom Anfang, dass du denkst, der kann mich nicht leiden und du kochst über. Vergib und lass das los. Und fang an, den anderen zu sehen. Achte voller Barmherzigkeit auf die Bedürfnisse von anderen und verstehe, warum sie tun, was sie tun. Vielleicht entschuldigt das sie nicht, aber es hilft dir vielleicht zu verstehen, weil dein Gegenüber ist ja auch nur unterwegs, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn wir das sehen, wird es ein Stück weit leichter. Stephen Covey hat in einem seiner Bücher eine Geschichte erzählt. Ich glaube, er war es selber in einer U-Bahn in einer Großstadt in Amerika. Er fuhr da. Es war eigentlich ganz ruhig, bis ein Mann mit seinen, weiß nicht, 3 oder 4 Kindern einstieg. Und die Kinder, die haben sich total mies verhalten. Die haben die Leute gestört, die haben da rumgeblökt, die haben, weiß ich nicht, auf den Sitzen sich rumgefläzt. Also die haben sich übel verhalten und der ganze Wagen dieses U-Bahn-Teils war innerlich aufgebracht gegen diese Familie. Und dann hat Stephen Covey geschrieben, irgendwie hat er sich dann ein Herz gefasst und hat gesagt, jetzt muss doch mal einer was zu dem Mann sagen. Ich meine, das ist eine Sauerei, was hier abgeht, wie die Leute belästigt werden und wie die sich verhalten. Kann er seine Kinder nicht richtig erziehen? Und er spricht den Mann an und er sagt, sagen Sie mal, können Sie nicht Ihre Kinder mal disziplinieren? Die verhalten sich ja hier wie die wilde Wutz oder weiß nicht, was er gesagt hat. Und dann guckt der Mann ihn an und sagt, ja, es stimmt, Sie haben recht, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Und meine Frau ist vor 4 Stunden gestorben. Und die Kinder sind einfach nur völlig daneben. So, manchmal wissen wir nicht, warum Dinge passieren in Menschen. Es ist nicht immer eine Entschuldigung da. Aber die Frage ist es wert. Und Liebe geht vom Besten aus beim anderen. Und ich möchte euch ermutigen, in euer Herz zu gucken und zu Gott zu gehen, wenn ihr da Boxhandschuhe und Töpfe gefunden habt. Weil Gott möchte dir helfen. Gott hat mir geholfen und er hilft mir, jeden Tag neu mit meinen Gefühlen umzugehen. Und er möchte das für jeden von uns tun. Vielleicht kann das Lobpreisteam, könnt ihr schon mal kommen, möchte uns gerne leiten in eine Zeit von Gebet und Reaktion einfach auf die Predigt. Kommt ruhig nach vorne, aber ich habe was vergessen am Anfang zu sagen. Es wird einen dritten Teil geben zum Thema Gefühle und da werden wir uns beschäftigen mit Traurigkeit, mit Schwermut und Depressionen. Und der wird sein am 2. Oktober und ich möchte euch ermutigen, ladet Leute ein, ladet Menschen ein, die schwermütig sind, die traurig sind, die mit Depressionen zu kämpfen haben in den Gottesdienst, weil ich glaube, dass Gott uns begegnen wird in dieser Zeit, an diesem Tag. Lasst uns doch stehen und ich möchte für uns beten. Bitte steht auf. Gott, ich danke dir für dein Wort, für die Bibel und dass du uns so klare Anweisungen gegeben hast und dass du am besten weißt, was uns gut tut und was uns schadet. Und Herr, wir kommen zu dir mit diesem Thema Zorn, mit unseren Boxhandschuhen, mit Aggression und mit kochendem in unserem Innern. Und Gott, ich mache mich einfach jetzt zum Sprachrohr für die, die das wollen. Und ich sage zu dir, Herr, wir wollen Hilfe und wir brauchen deine Hilfe. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du uns begegnest jetzt in den nächsten Minuten. Und dass du uns hilfst, Barmherzigkeit anzuziehen. Dass du uns hilfst, Sanftmut anzuziehen und dir all den Druck, den wir angesammelt haben, in unserem Innern bei dir entladen. Herr, wir wollen dir unser Recht auf Rache, auf Aggression, auf Vergeltung abgeben. Und wir wollen dich einladen, Jesus, uns zu helfen, diese Gefühle zu meistern und konstruktiv damit umzugehen. Herr, wir sind schwach, aber dein Wort sagt, du bist in den Schwachen mächtig. Und so lade ich dich ein, Geist Gottes, dass du jedem, der das möchte, jetzt begegnest und ihm antwortest auf sein Gebet und sein Schrei nach Hilfe von dir. Danke dafür. Amen. Amen. Und vielleicht können wir ein Lied singen zusammen und ihr könnt das auf dem Platz machen, ganz still. Du kannst deine Augen zumachen und kannst das leise Gott sagen. Ihr könnt zum Kreuz gehen und das da ganz bewusst machen, auch durch diese Handlung nach vorne zu gehen. Stell mal den Topf dahin. Nehmt einfach diese paar Minuten und reagiert und lasst los, wo euch Zorn gefangen genommen hat.
Es gibt keinen Zorn ohne Angst. Das ist unmöglich. Du kannst nicht zornig sein, wenn da nicht eine Angst dahinter steht, die du vielleicht nur noch nicht realisiert hast. Jesus hat eben diese drei großen Dinge genannt, die häufig damit zusammenhängen. Bedeutsamkeit, Selbstwert und Sicherheit. Wo immer eins von diesen drei Dingen nicht bedient wird oder gar bedroht ist, ist Zorn nicht weit weg. Zorn entsteht häufig oder entstand häufig schon vor langer Zeit. Vielleicht bist du beim Erbe betrogen worden. Vielleicht hat dir jemand furchtbar Unrecht getan und es ist nie in Ordnung gebracht worden. Dein Selbstwert wurde geschmälert. Deine Sicherheit wurde geraubt oder gefährdet. Deine Bedeutsamkeit bedroht. Zorn ist gewachsen, ganz klein. Bei manchen auch ganz schnell. Das Problem ist nur, dass es eine langsam, aber stetig wachsende Lebensform ist. Die wächst, solange sie bleiben darf. Das ist auch ein Teil, den du bei jedem Mitglied der Familie der Angst finden wirst. Das Zeug hört nie auf zu wachsen. Du kannst dir oft den Kopf abreißen, aber wenn die Wurzel nicht verändert worden ist, kommt es wieder hoch. Mein erster Ausbildungsberuf war Gärtner. Und die übelsten Unkräuter waren die, die tief runtergingen. Du konntest die oben ausschneiden, aushacken, die kamen wieder hoch. Immer wieder, die Quecken kamen wieder nach. Und so ist Angst und seine Familie. So ist Zorn. Irgendwo da drin. Du hast letztes Mal vielleicht hier gegen Furcht Entscheidungen getroffen. Du hast sozusagen die Eltern schon mal rausgeschmissen. Und dann merkst du heute, ah, wie kann das denn sein? Da ist trotzdem Zorn in mir. Still und auch deutlich sichtbar für andere. Ich sag dir was. Die Familie ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch mehr Familienmitglieder der Angst, die vielleicht noch hier und da Rechte haben an uns. Darum reden wir ja an diesen Sonntagen. Darum reden wir in den Zelltreffen über diese Sachen. Weil je mehr davon rausgeschmissen werden von uns, desto leichter, erfolgreicher, klarer, schöner ist unser Leben. Zorn verbittert jede Ehe, macht jede Familie zu einem Albtraum. Wenn Zorn da bleiben darf, kann die Liebe nicht rein. Zorn ist ein sicherer Türsteher gegen jede Liebe. Außer der Selbstliebe, die wiederum eine Tochter der Furcht ist. Okay? Lass uns beim Zorn bleiben. Es gibt nur einen Schlüssel. Und das ist kein neuer, den kennen wir alle. Aber einen Schlüssel zu kennen und einen Schlüssel zu benutzen sind zwei Dinge. Vergebung ist der einzig wirksame Schlüssel gegen Zorn. Wenn ihr einen anderen gefunden habt, lasst ihn mich wissen. Aber ich bin fast sicher, ich werde ihn immer wieder dahin führen, dass Vergebung der ursprüngliche Schlüssel war. Was auch immer dich von Zorn freigemacht hat. Vergebung heißt, denen, die zu dir gekommen sind oder zu dir kommen und sagen, es tut mir leid. Vielleicht bist du jemand, der zu jemandem gehen sollte nach diesem Gottesdienst. Weil du Zorn verursachst in einem anderen Herzen. Kann ja sein. Wir haben alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Möglicherweise haben wir selbst Schuld an dem Zorn einer anderen Person. Dann ist es unsere Pflicht, hinzugehen und zu sagen, es tut mir leid, es war falsch, was ich gemacht habe. Vergib mir bitte. Aber die andere Seite ist immer die, dass wir vergeben müssen. Sogar denen, die nicht kommen. Und die gibt's ja auch, ne? Hast du schon mal erlebt, dass dir jemand Unrecht getan hat und der kam nicht hinterher und hat gesagt, es war falsch? Sondern hat bis zum Letzten und bis heute behauptet, es war aber richtig. Obwohl es falsch war. Was machst du denn damit? Vergebung. Ich nenne das mal Vergebung. Wir können es aber auch anders bezeichnen. Mich hat dieses Wort Vergebung in diesem Zusammenhang oft irritiert. Weil für Vergebung, denke ich, muss jemand eine Schuld erkannt haben und mir gebracht haben, dann kann ich sie ihm vergeben. Aber wenn jemand mir gegenüber immer noch hart ist und unversöhnlich und sagt, ich bin aber im Recht und alles, was mache ich damit? Ich lass los. Die Bibel sagt in dem Fall, gib all das zum Vater ab. Oder werf's auf Jesus, ein anderes Bild. Es geht aber immer in die Richtung. Werf's auf ihn, werf all eure Sorgen auf ihn. Wenn dir jemand was Böses kann, gib's mir, ich werde schon richtig richten, sagt er. Also es ist nicht ein Blatt machen, du wirst nie Recht bekommen für die Schuld, die dir getan worden ist. Es wird nur ein bisschen verschoben, versteht ihr? Gott wird Recht schaffen, garantiert. Er wird klar Recht schaffen, als jeder von uns sich das vorstellen kann. Es wird sehr klar, es wird sehr deutlich und es wird sehr endgültig sein, was er tut. Das ist nicht unser Job. Wenn dir jemand Unrecht getan hat, gib es ihm ab und vertraue, dass er Recht sprechen wird. Und fang an zu beten für die Person, dass sie sich bekehrt und hoffentlich das Urteil nicht bekommt, was wir alle verdient hätten ohne Jesus. Aber gib's ab. Das ist die andere Form der Vergebung. Die ist nicht immer ganz so leicht, weil da ist kein Gegenüber, was sich entschuldigt. Vielleicht sogar bei einer Person, die schon gar nicht mehr lebt. Vielleicht dein Vater, deine Mutter, die schuldig geworden ist an dir. Wir haben das Thema auf jedem Begegnungswochenende. Was mache ich denn damit, wenn die schon gar nicht mehr lebt? Ich kann keine Vergebung aussprechen. Doch, du kannst loslassen. Du kannst 100% loslassen. Und weißt du warum? Weil du fähig bist, Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was uns unterscheidet von jedem anderen Geschöpf, uns Menschen. Wir können Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung solch einer Vergebung ist keine billige, keine einfache und auch keine emotionelle. Weil emotional fühlst du vielleicht überhaupt nicht, dass du jetzt vergeben sollst. Du fühlst dich sowas von im Recht, und das gibt Kraft, sich im Recht zu fühlen, dass du sagst, hey, warum soll ich ihn vergeben? Der ist aber schuldig, 99% der Schuld hat er, ich habe nur 1%. Und bring dann 1% in Ordnung und lass die 99% nach oben. Ab in den Fahrstuhl, Knopf drücken, 100. Stockwerk und rauf zu Gott. Und ich sag dir, das Zeug kommt wieder. Es kommt immer ein paar Mal zurück. Manchmal vielleicht ein paar Dutzend Mal. Der Aufzug ist immer dasselbe. Rein, Knopf drücken, rauf. Je reifer du wirst als Christ, ich meine nicht, je älter du wirst in Christus, sondern je reifer du wirst als Christ. Du kannst 100 Jahre Christ sein und kannst das noch nicht kapieren. Oder du kannst es nach 5 Jahren vollständig beherrschen. Das ist Reife. Reife heißt, du weißt genau, wo der Aufzug ist, du weißt genau, wo der Knopf ist und du weißt genau, was da sofort rein soll. Und sobald dir sowas begegnet, eine Ungerechtigkeit, vielleicht jemand, der dich bei der Kasse vordringt, wir hatten jetzt so jemanden, wir waren beim Real, wir hatten noch was für die Klausur einzukaufen, wir hatten wirklich Zeitdruck und da kam eine Frau, gut gekleidet, sah aus nach einer sehr wohlhabenden Frau mit 3-4 Sachen, kann ich mich, ich darf doch vor, ne? Die hat uns nicht mal wirklich reden lassen. Auf einmal stand sie vor uns und dachte, wir haben sie eigentlich wirklich eilig und die sieht nicht so aus, als ob sie einen Geschäftstermin hätte. Das war so ein Moment. Aufzug, Knopf, rauf. Okay. Versteht ihr? Aber nicht so oberflächlich, okay, innen drin, brodel, brodel. Okay, okay, no problem. Gibt es Situationen. Wir müssen den Aufzug kennen, wir müssen den Knopf drücken können und wir müssen wissen, was da reingehört. Immer und immer und immer wieder. Und je schneller du damit bist, das verspreche ich dir, desto schöner ist dein Leben. Das Leben deiner Familie, das Leben deiner Ehe. Wenn du da immer noch eine Nacht drüber schlafen musst, bevor du es machst, bist du noch nicht angekommen. Du bist schon auf dem Weg. Eine Nacht ist schon ganz gut. Aber besser ist, die Minute nicht verstreichen zu lassen. Verstehst du? Was macht's mit dir? Bitterkeit macht bitter. Bitter ist nicht gut. Sei denn, du liebst Bitterschokolade, aber auch die kann man nicht endlos essen. Ich habe meinem Papa mal eine gekauft, da stand was von 95% drauf. Die war sogar für ihn zu bitter. Es gibt das zu bitter, okay? Lass weg. Das Leben soll süß sein und kann süß sein. Und Jesus hat uns ein süßes Leben versprochen. Nicht ein harmloses, nicht ein einfaches. Aber eins, was süß ist, wenn er Herr ist. Wenn wir den Aufzug kennen, den Knopf drücken und wissen, was reingehört. Und zwar so schnell, wie es gekommen ist. Bei der Post sagte ich letztes Mal, weiterleiten. Annahme verweigern und weiter. Zurück an Absender. Wir wissen doch, wo die Gefühle herkommen, oder? Wir wissen, wer ein Interesse hat, uns zu schaden, uns emotional runterzuziehen. Wenn du bitter bist, wirst du niemanden für Jesus begeistern können. Wie soll denn das gehen? Du wirst ja nicht mal deine eigene Familie zusammenhalten können, wenn du bitter bist. Es wird dir zwischen den Fingern zerrinnen. Alles, was mit Erfolg zu tun hat, mit Schönheit zu tun hat, mit Gutem zu tun hat. So, es ist so gut, Entscheidungen zu treffen. Diese Gottesdienste sind so wichtig, weil wir immer wieder daran erinnert werden. Das ist ja nicht neu. Viele von uns wissen das ja längst. Jahrzehnte. Christa, 2 Jahrzehnte. Das sind Oldies. Wir wissen das alles. Aber trotzdem müssen wir es immer wieder hören, damit wir es praktizieren und praktizieren und praktizieren. Und je öfter wir es praktizieren, desto leichter ist es, desto klarer wird es auch und desto besser wird der Weg. So lass dich nicht entmutigen. Wenn du jetzt Entscheidungen getroffen hast und morgen klopfen die Sachen wieder an, weißt, wo der Aufzug ist, du weißt, wo der Knopf ist und du weißt, was da reingehört. Knopf drücken, rauf und dann vergiss es, so gut du kannst. Okay? Ehre sei Gott. Liebe Iris, ich überlasse dir nochmal das Feld.
Zellleiter, Zellleiterin, wenn ihr irgendwo zu einer Zelle dazugehört. Oder wenn nächste Woche Zelle ist und dein Leiter kramt das Handout raus und sagt, soll man nochmal kurz reden über die Predigt vom Sonntag, dann sag vielleicht unter 4 Augen oder auch in der Gruppe, ich habe die und die Entscheidung getroffen, helft mir dabei, dass es so bleibt. Und wir schließen keinen Gottesdienst, auch den heutigen nicht, ohne noch ein Angebot zu machen, noch eine Entscheidung zu treffen. Aber ich dieses Bild, das ist eigentlich die letzte Seite meines Predigtskripts. Da habe ich unten dieses Bild drauf. Ihr könnt das ruhig auch lesen, ist ja kein Geheimnis. Auf der linken Seite sind wir. Das bist du und das bin ich. Wir Menschen. Und die Bibel sagt, dass es keinen Menschen gibt, der von sich heraus so heilig ist, so vollkommen, so perfekt, dass er Gottes Maßstäben entspricht. Wer hat nie gezürnt? Wer hat nie Rachegedanken gehabt? Wer hat nie gemeckert, geschimpft, gelästert, gelogen, gestohlen, mit der Wahrheit ein bisschen